Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flutlicht an. Mein Gast ist heute Ronny Blaschke und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit ihm. Hallo lieber Ronny, schön, dass du da bist.
Hallo Mara, danke für die Einladung.
Du bist ja als Journalist im Bereich, ich sag mal, Sport und Politik inzwischen ziemlich bekannt und als Experte geschätzt. Wir werden im Verlauf der Sendung sicherlich noch darüber sprechen, wie du überhaupt selbst mal in dieses Thema reingekommen bist und wie, ich sag mal, deine Reise auch so vom Fußballfan zum Fußball-Experten war. Dein Thema ist, kann man in aller Kürze sagen, Sport und Politik. Wir haben es gerade schon angesprochen und du bist relativ kurz erst zurück von einer Recherchereise. Lass uns da doch vielleicht mal anfangen. Wo hat es dich hin verschlagen? Und was war das Ziel der Reise?
Ja, ich schreibe ein neues Buch und zwar über Rassismus im Fußball, aber das Thema wird ja häufig reduziert, so auf die Skandale in den Stadien und ich glaube, dass man das Thema viel weiter fassen muss und auch auf den Kolonialismus blicken muss und da recherchiere ich jetzt schon seit über einem Jahr, bin viel unterwegs und war jetzt 4 Wochen unterwegs in Südamerika, unter anderem in Chile und dann auch in Brasilien und in Sao Paulo, wo ich ungefähr 2 Wochen war, da habe ich viel recherchiert zum strukturellen Rassismus in Brasilien, der sich ja da vor allem auch im Fußball deutlich macht und das war sehr lehrreich, es war sehr intensiv und aber auch natürlich spannend und es war auch Sommer, also als freier Journalist suche ich mir natürlich immer auch Plätze aus, wo ich ein bisschen auch privates Vergnügen habe, deswegen hat das auch alles ganz gut gepasst.
Ich finde, dass das bei dir wirklich was ist, was sehr heraussticht. Also du hast gerade das Thema schon angesprochen, du bist freier Journalist. Das heißt, es ist ja nicht so, dass jemand zu dir sagt, hier ist der Geldkoffer, mach doch damit mal eine Recherchereise, sondern du musst ja irgendwie schauen, wie das für dich auch wirtschaftlich funktioniert. Also wenn man mal auf das vielleicht sogar bekannteste deiner Bücher, Machtspieler, schaut, was ja mittlerweile auch ins Englische übertragen wurde, dass du wirklich viele, viele Länder bereist. Kannst du vielleicht mal was dazu sagen, wie berechnest du sowas vorher für dich? Also wie viel du dafür ausgeben kannst, wie du das möglich machst? Versuchst du dann vor Ort vielleicht auch schon parallel oder im Vorfeld von einem Buch eben auch Artikel zu einem Thema zu schreiben, um dich darüber auch so ein bisschen zu refinanzieren? Wie ist so eine rein wirtschaftliche Betrachtung von so einer Recherchereise?
Ja, das kann ich jetzt ganz gut umschreiben. Das wäre vor 10, 15 Jahren, das hätte ich mir so nicht vorgestellt. Das musste man erstmal in der Erfahrung so, musste ich mir das so herausarbeiten. Und Machtspiele ist ein gutes Beispiel, weil die Themen in diesen unterschiedlichen Kapiteln, wo ich die Verstrickung von Fußball in Diktaturen beschreibe, wo ich in Russland war, in China, in Ruanda, in Katar. Also natürlich ist das eine Querfinanzierung, also es erscheinen währenddessen auch schon Zeitungsartikel, Radiofeature und am Ende oder am Anfang oder zwischendrin erscheint dieses Buch und das weißt du auch, als freier Journalist, als freie Journalistin wird man ja über ein Profil, eine Marke, wie es heißt, auch identifiziert und als Buchautor hat man, ob es nun richtig ist oder nicht, nach außen hin eine andere Glaubwürdigkeit oder Autorität und da werde ich zumindest jetzt auch, und ich habe das besonders gemerkt, rund um die WM in Katar, die 3, 4 Monate vor der WM, viele, viele Vorträge, viele, viele Moderationen. Es war eine sehr intensive Zeit, aber natürlich auch verbunden mit einem guten Verdienst, einem überdurchschnittlichen Verdienst. Und das nutze ich jetzt wieder in den kommenden Monaten eben, um mir das aktuelle Buch finanzieren zu können, die Recherchereisen und vor allem auch die Zeit, das schreiben zu können ohne Druck. Also ich habe jetzt auch meinen wichtigsten Auftraggebern gesagt, ich nehme mich jetzt ein halbes, ein Dreivierteljahr raus, mache jetzt journalistisch gar nichts, sondern schreibe nur dieses Buch, weil es soll Spaß machen. Ich möchte keine Deadline im Nacken haben und ich hoffe, dass wenn das Buch dann draußen ist, Ende des Jahres, Anfang des kommenden Jahres, dass ich dadurch dann wieder Vorträge habe und Moderation und ja, so bewege ich mich in längeren Schritten. Unüblich für unsere Medienzeit heutzutage, aber ja, noch funktioniert das.
Sehr cool. Was ich ganz spannend finde, du hast jetzt einige Themen schon angesprochen, über die ich auch noch ein bisschen intensiver mit dir sprechen möchte. Zum einen wollen wir gleich mal einen Blick ein bisschen zurückwerfen auf die WM in Katar. Zum anderen hast du jetzt gerade schon Kolonialismus angesprochen, was, glaube ich, ein Thema ist, was in der deutschen Öffentlichkeit insgesamt, aber ganz sicherlich auch in Verbindung mit Sport komplett unterrepräsentiert ist und auf das wir viel zu wenig schauen. Was hat dich dazu bewogen, jetzt für das neue Buch eben auch darauf zu blicken?
Ja, ich habe schon mal eine Reihe dafür gemacht, für den Deutschlandfunk vor 2 Jahren zu dem Thema. Und am Anfang habe ich gedacht, da wird man ja gar nicht so viel finden. Ja, es ist ein Thema, kennen wir aus den Museen, aus dem Kulturbetrieb, über Raubgüter unserer Institutionen, die jetzt allmählich zurückgegeben werden. Aber im Sport, da ist ja vielleicht gar nicht so viel. Dann habe ich mich eingelesen und erstaunlich viel gefunden. Und natürlich, der Fußball, wir romantisieren das immer, zum Beispiel England, das Mutterland des Fußballs, aber die Verbreitung, die globale Verbreitung des Fußballs aus England wäre ohne den Kolonialismus gar nicht denkbar. Und ich fahre jetzt in wenigen Wochen nach Indien, nach Kalkutta. Ich wollte diese Verbreitung des Kolonialismus, wollte ich mal, wie macht man das bildhaft, ja? Da wollte ich mal eine Kolonie, eine ehemalige Kolonie heraussuchen. Natürlich kommt man dann auch schnell auf Indien, das Kronjuwel damals des Kolonialismus. Und Kalkutta soll die Fußballstadt sein, die Hauptstadt. Und das will ich mir mal anschauen, weil die Briten, wie die Franzosen, wie die Portugiesen eben den Fußball auch genutzt haben, um ihre Untergebenen in Anführungsstrichen zu zivilisieren, ja? Und ihre Missionare, Lehrer, Händler aus Britannien, aus Portugal, die wollten sich bei Laune halten. Und daraus ist dann der historische Erfolg des Fußballs geworden. Aber das ist bei vielen noch gar nicht so richtig präsent. Und ja, da möchte ich einen Teil dazu beitragen, dass es präsenter wird.
Mein Eindruck ist vor allen Dingen auch, dass in Deutschland immer gerne, ich sag mal in Anführungszeichen, auf den Kolonialismus der anderen geschaut wird, aber man sich selber so ein bisschen historisch versucht, davon fernzuhalten und so sagt, na ja, das war ja irgendwie mehr so unter ferner Liefen. Hast du dich auch schon damit beschäftigt oder was sind deine Erfahrungen, was so die deutschen Verstrickungen angeht im Bereich Sport?
Ja, das war einer meiner ersten Impulse, wie du das gerade beschrieben hast. Ich war vor gut einem Jahr, war ich in Namibia. Das ist sicherlich die bekannteste der ehemaligen Kolonien Deutschlands. Bei weitem nicht die einzige, aber sicherlich die bekannteste, auch durch den Genozid. Und da war ich erstaunt. Ja, da leben immer noch so 10.000, 15.000 deutschstämmige Namibier. Das ist eine Minderheit, aber es ist eine einflussreiche Minderheit, die über Ländereien verfügt, auch über einflussreiche Posten in den Unternehmen und auch im Fußball. Es gibt dort 4 oder 5 Sportvereine, Fußballvereine, da habe ich einige besucht, die könnten auch Vereinsheime sein, wie bei uns in Stuttgart oder in Schwerin, also das ist 10.000 Kilometer entfernt. Und natürlich kommt man mit dem Blick dorthin und denkt, ja, die sind da alle unter sich und das sind irgendwie alles, ja, etwas rassistisch veranlagte. Aber nein, ich habe auch einen deutschen Vereinsfunktionär getroffen, der war differenziert, der ist in Namibia aufgewachsen, der hat sich für die Unabhängigkeit stark gemacht und der versucht eben jetzt seinen Fußballverein auch zu nutzen, um eine Verständigung zwischen den Bevölkerungsgruppen herzustellen. Also das ist immer so gewesen bei den Reisen. Es ist nie nur ganz einfach oder simpel, sondern es ist immer sehr kompliziert und das macht sowohl in der Recherche als vor allem dann im Schreiben der Kapitel auch sehr, sehr schwer, weil es sind Themen, in die ich mich auch völlig neu hereinarbeiten muss. Also vor jeder Reise, auch Brasilien, jetzt Indien, da lese ich sehr, sehr viel Bücher, Studien, Dokumentation, bis man dann eine Sicherheit hat, um dort wirklich vor Ort auch recherchieren zu können.
Ist das was, wo du vielleicht auch so im Verlauf deiner Arbeit erst lernen musstest, noch ein bisschen stärker aus so dieser erstmal sich vielleicht natürlich anfühlenden Weltsicht, die du selber hast, auch eben als weißer Mitteleuropäer rauszugehen und einfach auch so was, du hast gerade angesprochen, du liest viel, du schaust dir vorher viel an, einfach auch so was die Quellenlage angeht, sich viel weiter weg zu bewegen von dem, auf was man irgendwie so auf den ersten Blick stößt?
Absolut. Es ist so, dass die Debatte sich natürlich auch sehr verändert hat, dass wir Begrifflichkeiten heute nicht mehr nutzen, die wir vor 10, 15 Jahren genutzt haben. Und ich dachte auch immer, ich bin ein fleißiger, disziplinierter Typ. Ich habe alle meine Sommerferien mit Praktika verbracht in Mecklenburg und dann später auch in Hamburg und Berlin und dachte, ja, ich hab das alles mir gut erarbeitet. Aber wenn ich jetzt so sehe, ich habe viele Journalistinnen getroffen, gerade auch in Sao Paulo, aber auch in England, also die nicht zur Mehrheitsgesellschaft dort gehören, in Sao Paulo schwarze Journalisten, die einen eigenen Podcast entwickelt haben und die haben mir dann erzählt, dass sie konnten natürlich mussten sehr, sehr fleißig sein, aber das hat bei weitem nicht gereicht, um in diesen konservativen weißen Netzwerken dort erfolgreich zu sein. Und darüber habe ich lange nicht nachgedacht und jetzt, ja, diese Privilegien, die ich habe als Journalist, die Zugänge, die ich habe, auch die finanziellen Mittel, solche Reisen zu machen, das ist ein Privileg, mit dem man verantwortungsvoll umgehen muss. Und auch bei so einem Buch, ja, da nehme ich mich eher zurück, ja, dass ich dann einfach das nur aufschreibe, was ich dort höre, beschreibe und auch angewiesen bin auf Expertise, auf Protagonistinnen. Ich mag dieses Wort eigentlich nicht, aber es ist im Journalismus so, dass man über die Person dann eben doch das verständlicher macht, weil ich schreibe ja kein wissenschaftliches Buch, sondern möchte mit dem Buch möglichst viele Menschen erreichen.
Ja, du hast gerade angesprochen, dass du unter anderem in Chile warst. Da stehen ja die Panamerikanischen Spiele an. Kannst du ein bisschen was sagen, was du so rund um dieses sportliche Ereignis wahrgenommen hast? Also es gab ja nur die eine Bewerbung, ne? War insofern eine zwangsläufige Lösung. Wie wird auch so im Kontext eben von Sport und Politik mit diesen Spielen vor Ort derzeit umgegangen?
Die Panamerikanischen Spiele sind aus unserer Sicht vielleicht sportlich gar nicht so wichtig, weil sie weit, weit weg sind. Aber dieses Jahr, und sie finden im Oktober statt, sind sie nicht nur für Chile wichtig, sondern vielleicht auch für andere Regionen Lateinamerikas, weil sich der Putsch gegen Salvador Allende zum 50. Mal jährt. 1973 wurde ein demokratisch gewählter sozialistischer Präsident, auch mit Unterstützung der USA, aus dem Amt geputscht. Er beging Suizid und dann kam die Diktatur unter Pinochet in Chile, wo auch etliche Menschen gestorben sind. Und ich habe unter anderem das Nationalstadion in Chile besucht, was damals das größte Gefängnis war, wo einfach willkürlich andersdenkende Oppositionelle inhaftiert wurden, gefoltert wurden, einige wurden auch ermordet. Und dieses Stadion ist inzwischen eine Gedenkstätte, wo es Ausstellungen gibt, wo ehemalige Häftlinge, also Überlebende, Interessierte aufklären, informieren. Und natürlich, wir sprechen im deutschen Kontext aus ganz anderen Gründen über das Gedenken, über Erinnerungskultur. Aber es war sehr spannend, wie das dort in Chile praktiziert wird. Und ja, die Panamerikanischen Spiele sollen jetzt eben einen anderen Blick auf Chile werfen. Und das fand ich sehr, sehr interessant und sehr spannend und habe sehr, sehr viel gelernt am anderen Ende der Welt über quasi die Diktatur und die Aufarbeitung der Diktatur.
Wie werden die Spiele da wahrgenommen? Also vielleicht auch von der Bevölkerung? Sieht man darin für sich auch eine Chance in einer gewissen Weise?
Also Chile ist jetzt, würde ich sagen, kein großes, dominiert der Sport nicht so. Ich habe ja auch, die Panamerikanischen Spiele sind auch sehr weit weg, es ist da nicht so viel Geld vorhanden, es sind keine Olympischen Spiele, ja, es ist jetzt nicht so das große Ereignis, deswegen war das noch nicht so sehr präsent und wir haben ja noch in Erinnerung, vor einigen Jahren gab es dort Demonstrationen in Santiago, es ist auch eine gespaltene Gesellschaft zwischen fortschrittlichen und eher konservativen Strömungen, es gibt wirtschaftliche Probleme, wie auch in anderen Staaten. Also es ist noch scheint es sehr, sehr weit weg zu sein. Deswegen ist das noch weit entfernt. Aber ich bin auch wegen eines anderen Themas dort gewesen für mein Buch. Und ich fand es sehr interessant, dass der erfolgreichste, größte Verein Chiles, Colo-Colo, kennen sicherlich einige, nach einem indigenen Anführer benannt wurde, aus dem 16. Jahrhundert. Und das wird dort kaum kritisch diskutiert. Mhm. Und ich frage mich, ist es okay, eine historische Figur aus dem 16. Jahrhundert zu nehmen, für das eigene Marketing sozusagen? Da haben wir in den USA schon ganz andere Diskussionen. Wir erinnern, das Footballteam aus Washington musste seinen Namen ändern. Die Cleveland Indians heißen nicht mehr so. Also dort schaut man ganz anders auf die indigene Vergangenheit. Aber das ist in Chile noch gar nicht so. Und das spricht eben auch dafür, dass man dort noch nicht so differenziert und breit in der Öffentlichkeit über die eigene Vergangenheit schaut. Ja, das fand ich spannend in einer ehemaligen Kolonie.
Mhm. Du hast gesagt, du warst unter anderem auch in Brasilien. Wie hast du Brasilien wahrgenommen und hat vielleicht in Brasilien auch das ja nicht, ich sag mal, planmäßig verlaufene WM-Turnier der Fußballnationalmannschaft in Katar noch Nachwirkungen, die da spürbar sind?
Brasilien, also sein großes Land und ich war in Anführungsstrichen nur in São Paulo und in Santos, der Heimat von Pelé damals. Eine, muss ich sagen, eine interessante, spannende, riesige Stadt. Ich empfehle das jedem, dort mal hinzureisen. Und da habe ich mich vor allem mit diesem strukturellen Rassismus beschäftigt. Wir glauben ja auch irgendwie, oder viele glauben es, dass in Brasilien die Menschen irgendwie ja eine natürliche Begabung für den Fußball haben. Und das kommt eben auch dadurch, dass es die sogenannte Rassendemokratie gab. Also vor fast 100 Jahren haben Intellektuelle ein neues Nationalgefühl für Brasilien gesucht. Und sie kamen dann zu der Utopie, dass die Menschen dort aus unterschiedlichen Ethnien friedlich zusammenleben. Man muss sich nochmal vor Augen führen, dass 5 Millionen Menschen aus Afrika nach Brasilien verschleppt wurden, über 350 Jahre. 5 Millionen Menschen. Das sind 10-mal so viel, wie in die USA verschleppt wurden. Und heutzutage sind mehr als 50% der Brasilianer, identifizieren sich als schwarz. Also es ist eine schwarze Mehrheit. Und auch im Fußball haben wir eine schwarze Mehrheit, haben wir ein mehrheitlich schwarzes Nationalteam. Aber, und das ist in allen ehemaligen Kolonien so, wenn wir auf die Trainer schauen, auf die Schiedsrichter, auf die Funktionäre, auf die Sportjournalisten, also auf diejenigen, die die Entscheidung treffen, dann haben wir da so gut wie keine Schwarze. Und das habe ich versucht zu ergründen und zu beschreiben. Und das war krass und traurig und vor allem auch deshalb, weil wir da so wenig drüber sprechen. Und das finde ich bemerkenswert. Und das habe ich viele interessante Leute kennengelernt, auch dank einer tollen Dolmetscherin, die mir geholfen hat. Und das wird eines der interessantesten Kapitel des Buches.
Ist ja tatsächlich ein Thema, was in den letzten Jahren auch glücklicher und notwendigerweise zunehmend diskutiert wird in Bezug auf europäische Ligen, also beispielsweise die Premier League, was eben so die Frage angeht mit, wenn man auf Teams schaut und wenn man dann auf der anderen Seite eben aber auf Verantwortliche in sportlichen oder auch anderen Positionen in Vereinen schaut, warum sind diese verantwortlichen Positionen eben nach wie vor so sehr weiß? Du hast jetzt Brasilien schon angesprochen. Wirst du auch Argentinien bereisen für das neue Buch? Die Frage, der Blick auf die argentinische Nationalmannschaft, die den Titel ja eben geholt hat, die Frage, wie die sich zusammensetzt, ist ja im Nachgang der WM auch sehr intensiv diskutiert worden und war, glaube ich, für viele BeobachterInnen jetzt auch eher etwas, womit sie sich vorher noch nicht so auseinandergesetzt haben. Wie war das bei dir?
Ja, das ist in der Tat so. Es ist so, dass ich Argentinien in meinem letzten Buch schon mal thematisiert hatte, wegen der Militärdiktatur 78 und ich alle Kontinente mit ein, zwei Kapitel einbringen möchte und Lateinamerika mit Chile und Brasilien. Aber es ist eben so, dass in Argentinien, ähnlich wie in Chile, vielleicht auch in Uruguay, das ist interessant, dass als die Staaten unabhängig wurden, Ende des 19. Jahrhunderts, Mitte des 19. Jahrhunderts, haben viele Regierungen bewundernd nach Europa geschaut. Das war in Chile so, das war in Brasilien so, das war in Argentinien so. Es wurden quasi hunderttausende Menschen aus Europa animiert, einzuwandern. Und die sollten sozusagen die Gesellschaften aufweißen, in Anführungsstrichen, weil man damit Fortschritt und finanziellen Aufstieg verbindet. Und in Brasilien war es anders, aber das würde ein bisschen zu weit führen. Auch in Argentinien gab es durchaus, vielleicht nicht ganz so viele, aber es gab eine schwarze Bevölkerung, die aus unterschiedlichen Gründen dann über die Jahre sich verkleinert hat. Aber es ist in der Tat so, dass ich auch überrascht war, wie weiß das argentinische Nationalteam ist für ein lateinamerikanisches Land. Aber auch Argentinien ist nicht per se, es ist auch ein vielfältiges Land, wie auch andere Staaten, aber die indigenen Gruppen zum Beispiel haben keinerlei Chancen. Und das spricht eben auch dafür, dass sie auf dem Weg an die Spitze dann oft gehemmt, blockiert und ausgegrenzt werden.
Du hast das schon ein bisschen angesprochen, als du von deinen Reisen erzählt hast. Du hast dir natürlich mit dem, was du machst, über die Jahre auch einen bestimmten Ruf erarbeitet und du warst rund um die WM in Katar sehr gefragt. Hat es dich ein bisschen gewundert, mit wie, ich sag mal, oberflächlich teilweise die Themen rund um dieses Turnier abgehandelt worden sind?
Ja. Ich versuche mich davon immer ein bisschen zu schützen. Ich will auch keine anderen Kollegen oder Kolleginnen bewerten. Am Ende finde ich es gut, dass wir so eine vielstimmige Mediengesellschaft haben und unterschiedliche Möglichkeiten haben, sich zu informieren. Und wenn man Zeit hat, und ich war dreimal in Katar und ich war auch in der Region, dann kann man sicherlich sich da anders informieren und ein anderes Wissen sich erarbeiten. Und dafür haben wir in Deutschland auch gute Medien, die das auch transportieren. Deswegen, wer sich informieren wollte, der konnte das tun. Aber vielleicht kommt dazu, dass der Fußball einfach sehr emotional bewertet wird, weil wir alle, du, ich, auch andere Kolleginnen und Kollegen, die haben kommen aus der Zuneigung zum Fußball heraus, zu ihrem journalistischen Job. Und sie bewerten vielleicht den Fußball, die WM, ihre Vereine anders, als sie jetzt einen Wirtschaftskonzern bewerten würden. Und ich versuche immer dafür zu werben, dass wir nüchtern und vielleicht auch Kälte auf den Fußball blicken und dass wir den FC Bayern eben leider als Wirtschaftskonzern auch beschreiben. Und wenn man zum Beispiel die Börsennachrichten oder die Wirtschaftsnachrichten sich anhört, da würde man ja mit weniger Empörung und Furor und Oberflächlichkeit drauf blicken. Ich weiß, dass das für viele Fans schwer zu ertragen ist, aber wenn wir die Summen uns anschauen, die wirtschaftlichen Vernetzungen, die politische Vereinnahmung, muss man leider sagen, dass das schon längst keine Vereine mehr sind, sondern eben wirtschaftliche Unternehmen.
Da steckte ja für mein Gefühl unheimlich viel drin in dieser WM in Katar. Also zum einen, du hast das gerade schon gesagt, wird interessanterweise der Blick von so einer Medienöffentlichkeit ja schon sehr stark mit dem Fußball gelenkt. Also in dem Moment, wo dieses Turnier eben im Emirat stattgefunden hat, haben plötzlich alle dahin geschaut und sich für die Themen in Katar interessiert. Aber du hast die wirtschaftlichen Verbindungen, die es auch ganz intensiv mit Deutschland gibt, angesprochen. Die sind selbst in dieser Zeit immer eher so nebenher gelaufen. Glaubst du, dass diese Emotionalität, die uns alle im Fußball bewegt, wirklich der einzige Grund dafür ist, warum das so läuft? Also, weil ich habe mich das rund um die WM wirklich immer wieder gefragt, zumal ja jetzt schon auch in weiten Teilen das eintritt, was man immer so ein bisschen prophezeit hat. Die WM ist vorbei und die Aufmerksamkeit wandert wieder irgendwo anders hin. Oder empfindest du das anders?
Da sind wir eigentlich wieder beim Thema Kolonialismus, dass wir alle sicherlich, oder nicht alle, aber viele eben noch immer diesen europäischen Überlegenheitsgedanken in sich tragen. Und es sind doch die Debatten, die oftmals in die Schlagzeilen kommen, sei es China oder wir blicken, wenn wir auf andere Regionen blicken, dann ist da immer so eine Empörung. Dürfen wir mit denen Geschäfte machen? Dürfen wir mit denen Geschäfte machen? Und oftmals ist da so eine moralische Komponente dabei. Und beim Thema Katar, aber auch jetzt bei Saudi-Arabien, da wird ja demnächst die Clubweltmeisterschaft stattfinden, bald vielleicht die WM. Da versuche ich mir ganz nüchtern einfach nur die Fakten darzulegen, wo es eigentlich schon Zusammenarbeit gibt, wo unsere Wirtschaft davon schon abhängig ist. Und da kann man ausführlich das darlegen. Und das würde sicherlich ein bisschen die Empörung nehmen. Und letztendlich auch, wie sehr wir davon profitieren, wie sehr wir von chinesischen Märkten profitieren, wie sehr wir die Rüstungsindustrie von Saudi-Arabien profitiert hat und so weiter und so fort. Und wie sehr auch der Fußball in diese globale Öffentlichkeit geht. Ja, also der FC Bayern, Borussia Dortmund, viele große Clubs verkaufen viele, viele Trikots, Merchandising, Social-Media-Kanäle in anderen Sprachen. Und sie wollen globale Marken sein, strahlen in diese Regionen aus. Und freuen sich auch über Fans, vermarkten auch Fanclubs in nicht demokratischen Staaten. Und dann kommt das eben auch, ist das eben auch die Konsequenz. Dass wir jetzt weniger darüber sprechen, ist vielleicht normal. Jetzt sitzen wir alle in diesem Loch und das wird aber wieder anziehen. Vielleicht noch ganz kurz der Gedanke. Ich würde einfach dafür werben, darin auch einen Wert zu sehen, ja, über den Fußball sich für Länder wie Katar und Regionen wie den Nahen Osten darüber was zu erfahren. Ich habe extrem viel erfahren, extrem viel gelernt und das sind die schönsten Effekte meines Berufes, wenn ich da wirklich viel Neues erfahre.
Ich weiß nicht, wie es dir dabei gegangen ist, also gerade so Stichwort viel Neues erfahren. Ich fand so diesen Grad für sich selbst zu entwickeln aus genau die von dir angesprochene europäische Hybris eben also deutlich zurückzufahren, weil man die nämlich, fand ich, bei einigen sehr stark gemerkt hat und auf der einen Seite nicht nur auf Katar zu schauen, sondern immer auch auf sich selbst. Also ein Beispiel, was ich da immer bringe, ich weiß nicht, ob du das so nachvollziehbar findest. Es wurde natürlich und auch zu Recht viel gesprochen über den Umgang mit den migrantischen ArbeiterInnen in Katar und das ist total wichtig. Gleichzeitig wäre es dann, finde ich, auch wichtig, wenn man sagt, was kann man von so einer WM lernen? Wir schauen eben nicht nur auf Katar, sondern wir schauen auch darauf, wie wird hier eigentlich mit Arbeiterinnen und Arbeitern umgegangen? Also wenn wir beispielsweise auf das Thema Spargelsaison und so weiter schauen, wie werden die eigentlich untergebracht und so weiter? Also sprich, so eine Balance zu finden zwischen wichtiger Kritik, die man auf jeden Fall in so einer Phase auch äußern sollte, finde ich, und so diesem Blick auf sich selbst. Wie gehst du damit um?
Ja, das ist, wenn ich bei Vorträgen war oder auch in Social Media, ist es immer problematisch, wenn bei solchen Vergleichen, weil ich versuche das eher zu vermeiden, unterschiedliche Regionen und politische Systeme miteinander zu vergleichen, weil es immer schwierig ist da. Ich habe bei Katar eng zu bleiben und zum Beispiel zu skizzieren, dass Volkswagen zu einem großen Teil in katarischem Besitz ist und dass dadurch auch eben das Steueraufkommen in Wolfsburg davon betroffen ist oder dass Siemens und so weiter an großen Projekten in Katar mitgewirkt hat, die deutschen Konzerne, die ja hier einen sehr guten Ruf haben. Und was ganz, ganz wichtig ist, was viel zu kurz kam, dieser nach dem Motto des Constructive Journalism mal zu fragen, wie das eigentlich geht in einem autokratisch geführten Land ohne freie Presse, ohne Gewerkschaften, ohne Gewaltenteilung. Was könnten wir tatsächlich tun, damit es den Arbeitsmigranten besser geht? Und berücksichtigen, dass ein Emir oder ein Herrscherhaus trotzig und wütend auf westliche Kritik reagiert, was wir gesehen haben, und vermutlich die Lage dadurch eher erschwert wird. Und wir haben also eher an uns gedacht, an unser Wohlfühlempfinden, an unsere innenpolitischen Zeichen, und die Armbinde und vieles war innenpolitisch ausgerichtet und diente nicht irgendwie den Menschen dort zu helfen. Aber ich will denen gar nichts Böses unterstellen. Wir wissen mit den sozialen Medien, es muss schnell gehen, wir sind im Wettbewerb, wir wollen Schlagzeilen produzieren, dass da einfach wenig Zeit bleibt für die Reflexion, und das finde ich schade. Aber, und ich versuche positiv zu denken, es gab auch viele, viele gute journalistische Erzeugnisse, viele gute Debatten. Ich habe auch vieles Positives erlebt, und es hat am Ende sehr viel Spaß gemacht.
Und gleichzeitig ist es aber doch so, wenn die FIFA, was ja während der WM in Katar ein großes Thema war, sagt, die Politik hätte im Fußball nichts zu suchen oder der Fußball soll sich eben auf die Spiele konzentrieren, und dann sitzt aber Infantino bei der Eröffnung zwischen dem Emir von Katar und dem saudischen Kronprinzen, also dann ist das doch schon komplett ad absurdum geführt, so eine Aussage, oder? Man hat ja beispielsweise auch gesehen beim Umgang mit der Palästinenserfahne bei beispielsweise dem marokkanischen Team, die ja total geduldet wurde, dass diese Aussage, Fußball sei nicht politisch, also sich auch in diesem Turnier selbst ad absurdum führt.
Ja, aber da hätten wir doch eigentlich ein bisschen mehr zu bieten als Empörung und Zorn, weil wenn wir uns mal, und das versuche ich immer als Journalist, weil es sind unterschiedliche Interessen. Wir haben andere Interessen, wir können auch leichter Kritik äußern als als Politikerinnen oder als Funktionärinnen. Und wenn wir mal sehen, dass Infantino aus seiner Sicht ein sehr erfolgreicher FIFA-Präsident ist. Er richtet diese Reden, diese Signale vor allem an seine Wahlstimmen, und die sind nicht in Europa, die sind auch in Europa, aber sie sind vermehrt in Afrika, Asien und Lateinamerika. Er wird sicherlich ohne Probleme wiedergewählt. Die Umsätze steigen für die FIFA. Das Vakuum, was westliche Sponsoren geöffnet haben, das ist gefüllt durch chinesische Firmen. Er erweitert seine Turniere in andere Regionen, nach Saudi-Arabien. Das mag uns vielleicht jetzt nicht gefallen, aus unterschiedlichen Gründen, aber er ist für die nationalen Verbände zuständig und beherrscht dieses System und sichert denen wachsende Umsätze. Und er preist sicherlich die Kritik aus Europa mit ein, aus einem winzig kleinen Markt im Vergleich zu seinen Gönnern und Unterstützern. Und da muss man sagen, das sollte man eher, die Abhängigkeiten sollte man beschreiben und nicht, finde ich, dass sich endlos darüber aufregen, dass der dort neben dem Emir saß. Die Bundeskanzlerin hat den Emir empfangen, der Bundeskanzler ist zum Emir gereist für russisches Gas, also da haben sich schon andere neben dem Emir gezeigt. Da würde ich den Präsidenten nicht aus den falschen Gründen kritisieren.
Ich glaube, dass er neben dem Emir saß bei der Eröffnung, das ist ja weniger das, was erstaunt hat, sondern dass eben der Emir und der saudische Kronprinz da plötzlich quasi nur noch von Gianni Infantino getrennt waren. Also weil die sind ja jetzt nicht dafür bekannt, dass sie eine besonders positive Beziehung miteinander haben, oder? Und ich meine, das wirkte ja schon wie ein sehr deutlicher Zaunfallwink auf die WM 2030, wo man ja weiß, dass Saudi-Arabien da ein großes Interesse daran hat. Du hast die Club-WM angesprochen, die jetzt diese Woche eben unter Dach und Fach gebracht wurde. Es gibt Gespräche, dass Visit Saudi die WM der Frauen in Neuseeland und Australien eben sponsern soll, wo sich sogar die Austragungsländer eben dagegen aussprechen. Siehst du das gar nicht problematisch? Kannst du da so einen weiten Abstand von nehmen, dass du sagst, das ist eben alles letztlich Wirtschaftsinteressen, die da laufen?
Nein, ob ich das problematisch finde persönlich, spielt da keine Rolle. Es ist so, ja, das stimmt. Also der Aspekt ist interessant, dass nach einer vierjährigen Blockade Saudi-Arabiens von Katar, die dort ausgerechnet dort gesessen haben, ist ein politisches Signal. Und es ist auch interessant, nicht nur durch den Erfolg Marokkos und die viel gezeigte palästinensische Flagge, auch diese neue panarabische Solidarität, die dort da inszeniert wird, auch in Abgrenzung zur vermeintlich arroganten westlichen Kritik. Das haben die Golfstaaten und die arabischen Staaten dort gut inszeniert. Mal sehen, was sie daraus machen. Saudi-Arabien, ja, dass da jetzt demnächst die Club-WM ist, die Weltmeisterschaft. Ich muss sagen, dass ich, wenn jetzt die Club-WM ist im Dezember, ich war noch nie in Saudi-Arabien, dass ich das vielleicht mal nutzen würde, dorthin zu reisen, weil ich mehr über dieses Land erfahren möchte und ich in solchen Ländern immer auch kritische Menschen treffe und spannende Gespräche habe. Also würde ich das eher nutzen, um dort, aber Saudi-Arabien habe ich zumindest gehört, da sind die Stadien durchaus auch voll, da gibt es eine Fußballbegeisterung, das ist sicherlich auch politisch, finanziell motiviert, aber losgelöst davon ist es so, dass schauen wir auf die Konglomerate, auf die TV-Rechteinhaber, auf die Wettanbieter, denen wir bewusst oder unbewusst ja auch Geld zukommen lassen, da sind schon längst saudi-arabische, chinesische, lange auch russische Beteiligung dabei gewesen. Also das jetzt mag jetzt sehr sichtbar sein, da kann man sich sehr sichtbar drüber aufregen. Aber noch einmal, das sage ich immer, vielleicht auch etwas provokant, wer das alles nicht erträgt in einem System, wo Menschen immer auch zu Schaden kommen, der muss sich im Prinzip ein neues Hobby suchen. Aber es gibt dort keine Rangliste von, oder wir sollten diese Rangliste nicht erstellen, das ist jetzt besonders schlimm, das ist weniger schlimm. Also es ist ein System, wo alles mit allem zusammenhängt und das ist eben nur die neueste, sichtbarste Fassade.
Du hast die Sichtbarkeit gerade angesprochen. Was hierzulande deutlich, deutlich weniger Aufmerksamkeit bekommen hat, ist der Gulf Cup, der im Irak gerade stattgefunden hat. Für den Irak war es aber eine große Besonderheit, weil der seine Heimspiele als Nationalteam seit 2011 in Drittländern austragen muss. Und das jetzt überhaupt das erste Mal seit sehr langen Jahren eben war, dass sie vor heimischem Publikum spielen konnten und die Möglichkeit hatten, so ein Turnier auszutragen. Was hast du von dem Cup mitbekommen und kannst du vielleicht auch ein bisschen was zu den Hintergründen sagen?
Ja, ich war ja mal bei dem Golf Cup 2019 in Katar. Das war das Turnier davor. Damals sollte schon dieser Golf Cup im Irak stattfinden. Das wurde dann aus Sicherheitsgründen verlegt. Und der Golf Cup ist ein regionales Turnier der Mannschaften, die auf der arabischen Halbinsel zu Hause sind. Aus unserer Sicht, ja, findet das kaum statt. Aber dort ist es schon durchaus wichtig. Und ich weiß noch eine Begegnung. Die war bei den Asienmeisterschaften, die waren auch im 2019, die waren aber in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und da habe ich in Abu Dhabi einen irakischstämmigen Journalisten kennengelernt, der nach Australien ausgewandert ist während des Krieges. Und der hatte noch in seiner Handyhülle ein Stadionticket von der Asienmeisterschaft 2007. Und da hat nämlich der Irak sensationell die Asienmeisterschaft gewonnen. Im Halbfinale gab es bei den Feiern, nach dem Halbfinalsieg gab es einen Selbstmordattentat in Bagdad, wo auch 50 Menschen getötet wurden, die Mannschaft eigentlich nicht spielen wollte und sich dann aber durchgerungen hat, dieses Finale zu bestreiten und Asienmeister wurde. Also der Fußball ist im Irak sehr, sehr wichtig, in einer konfessionell sehr komplexen Gesellschaft, Schiiten, Sunniten, Kurden. Also wenn der Fußball dort für einige Tage, Wochen eine so Gesellschaft vereinen kann, dann ist das nicht zu vernachlässigen. Das sind so die Aspekte, die mich besonders interessieren und jetzt auch Katar, Saudi-Arabien und so weiter ein bisschen untergehen. Also, dass wir zu wenig Empathie und Verständnis auch für deren Motivation entwickeln. Das fehlt mir ein bisschen und das war in Irak jetzt besonders. Und dass dieses Turnier dort stattfand, ohne große Katastrophen, das war was.
Wobei es ja vor dem Finale schon einen Zwischenfall mit einer Massenpanik gab, ne, wo man sagt, es gab so 50 bis 60 Verletzte und mindestens einen Toten. Wie schätzt du denn die Nachwirkungen ein? Also galt ja so ein bisschen auch als Testlauf, ne, ob der Irak in Zukunft seine Spiele wieder zu Hause wird austragen dürfen.
Ja, dafür glaube ich, habe ich zu wenig Einblick und das auch nicht zu intensiv verfolgt, aber ich habe in den vergangenen Jahren immer mal wieder mitbekommen, wie sehr die irakische Mannschaft dort gerungen hat, wieder Heimspiele zu veranstalten. Wir sehen das jetzt auch in Syrien, wo der Krieg praktisch ja gewonnen wurde für Bashar al-Assad, aber immer noch keine Heimspiele dort stattfinden dürfen. Zumindest keine Pflichtspiele, ne, im FIFA-Rahmen. Ja, das wird sicherlich noch so weitergehen und auch dort schauen wir wenig auf den Kontext, ja, als die USA dort unter falschen Voraussetzungen einmarschiert ist und ohne Plan den Irak sozusagen sich selbst überlassen hat und wir die Nachwirkungen heute immer noch spüren. Aber ja, wir können dort einiges sehen über die Leidenschaft, die dort im Fußball gespielt wird. Inwieweit das demnächst wieder möglich sein wird, ich bezweifle, dass dort weil es eine sehr fragile Lage ist und das selten linear sich zum Besseren entwickelt.
Kannst du vielleicht Thema Leidenschaft mal ein bisschen skizzieren? Du bist ja ursprünglich auch, wie du hast schon angesprochen, viele JournalistInnen, die in diesem Bereich unterwegs sind, mal als Fan zum Fußball gekommen. Ich glaube, das unterscheidet diesen journalistischen Bereich natürlich sehr stark von, ich sag mal, Wirtschaft oder anderen Bereichen. Vergleichbar ist es vielleicht am ehesten mit der Kultur, dass man also ursprünglich von einer eigenen Leidenschaft angetrieben sich dann ein Berufsbild erarbeitet. Wie war dein Weg in diesem Beruf?
Ich habe schon in der Schulzeit mit 16, 17 angefangen, für meine Heimatzeitung zu schreiben, für die Ostsee-Zeitung, damals noch in einer kleinen Stadt, Ribnitz-Damgarten, und mein Traum war immer, Sportjournalist zu werden im Umfeld meines Lieblingsclubs, Hansa Rostock, und das ist mir dann auch gelungen und war dann bei vielen Spielen des FC Hansa, und durch Praktika ging es dann weiter, bin nach Berlin gezogen und konnte auch 2006 schon, damals war ich 25, von der WM 2006 als Journalist berichten und bin auch zu anderen Großereignissen dann gereist. Ich war bei der EM 2008, ich war auch bei der WM in Südafrika 2010. Und dann ging es schon ein bisschen los, ja. Also das alles, vielleicht auch, weil es wiederholt wurde, weil immer das Gleiche, kommerziellen Einflüsse. Bei mir war es auch so, dass ich in meiner Familie, in meinem Umfeld, dass Politik dort keine große Rolle gespielt hat und ich vielleicht mich damals über Fußball ausdrücken konnte, auch in so einem eher konservativen Umfeld, und dann über den Fußball politische Inhalte an mich sozusagen herangekommen sind, wie Rassismus, wie Männlichkeit, das habe ich erst später verstanden, ja, auch rund um Hansa oder in so einem Fußballclub in Mecklenburg, da ging es ja schon rau zur Sache und ich war Torwart und als ich selbst gespielt habe, und im Nachhinein fühle ich mich jetzt auch manchmal noch unwohl, ja, wenn viele, viele Männer zusammenkommen und sich dort produzieren wollen. Aber das war so ein jahrelanger Prozess und führte dazu, dass der Fußball Jahr für Jahr eher aus meinem Blickfeld verschwand und ich jetzt mich privat eigentlich gar nicht mehr so sehr für Fußball interessiere, aber für die politischen Umstände. Und ich den Fußball quasi nutze, um Politik und Geschichte und Religion zu verstehen und sie verstehbar zu machen. Und das ist eigentlich, ja, toll. Und vielleicht hilft es sogar, dass man gar nicht mehr so leidenschaftlich jetzt im Fußball dabei ist, weil man dann umso kühler und nicht neutraler, weil das gibt's nicht, aber vielleicht distanzierter auf das Ganze blickt.
Fehlt dir der Fußball so in seiner totalen Einfachheit, wie du ihn irgendwann mal kennen und lieben gelernt hast, nicht manchmal?
Nein, also jetzt verstehe ich sogar noch mehr. Also wenn ich jetzt zum Beispiel früher, was alles so verklärt wird, wie diese robuste Fan-Kultur, dieses Puristische, was wir oftmals so bewusst oder unbewusst verklären. Aber wenn man mal schaut, und das habe ich in vielen Ländern bei meinen Recherchen gesehen, wie wenig die Fankurven, wie wenig die Stadien die Gesellschaft spiegeln. Also das ist in Brasilien nicht der Fall, durch die teuren Tickets nach der WM 2014. In England, Manchester, Liverpool, London, diverse Städte, wo kaum schwarze Menschen in die Stadien gehen. In Deutschland ist es nicht so, dass türkisch-arabischstämmige Menschen überhaupt nicht annähernd repräsentiert sind in den Stadien. Und das ist, ich habe viele, viele, viele Traumata gehört in den Recherchen, was da alles passiert ist in den 90ern. Und ich weiß ja auch, bei uns in Deutschland ist es ja noch gar nicht so lange her. Und es gibt so viele Gründe, warum Menschen, einige, ich will es nicht pauschalisieren, in so einem Podcast neigt man manchmal zur Verallgemeinung, aber einige, viele, wie auch immer, Menschen arabischen, türkischen Ursprungs, dass die sich nicht wohlfühlen in so einer Fankurve, das wird gar nicht diskutiert. Und deswegen ist das eigentlich, ich möchte jetzt nicht zu sehr, es ist kein Ort der Gesellschaft, auch wenn das von DFL, DFB immer wieder so vermarktet wird. Das ist es einfach nicht. Und deswegen fühle ich mich woanders wohler, zumindest wenn ich meine privaten Hobbys nachgehe. Aber als Journalist, klar, gehe ich da mal wieder hin und schaue drauf und finde das interessant.
Empfindest du da, wenn du das jetzt so beschreibst, eine starke Diskrepanz zwischen, ich sag mal, dem, was auf der einen Seite an vielen Standorten politisch motivierte Fangruppen versuchen, auch eben an Öffnung von Kurve zu erreichen, und dem, wie auf der anderen Seite eben sicherlich auch durch die Kommerzialisierung der Fußball aber auch immer weiter weggetrieben wird von bestimmten Gruppen?
Ja, es gibt sicherlich sehr, sehr viel Gutes, tolle Projekte, politische Initiativen, und da habe ich viel darüber berichtet, über diese Zivilgesellschaft im deutschen Fußball, die beispielhaft ist. Aber, und wenn wir zum Beispiel, das habe ich jetzt auch erst so richtig durchdrungen, wenn die DFL und der DFB ständig ganz stolz sind auf ihre diversen Teams, auf die diverse Nationalmannschaft, dann ist das ein Grund, ist auch das ein Produkt des Kolonialismus. Das habe ich ja ganz oft gehört von nicht weißen Fußballern, Fußballerinnen, dass sie eben für ihre Körperkraft gelobt und motiviert wurde und eben nicht für ihre intellektuellen Fähigkeiten. Und das ist, auch das ist eine Konsequenz. Und die ganzen Funktionäre, die das eben für ihr Marketing nutzen, lassen überhaupt keine Lücken in Vorständen, in Gremien, die alle ausnahmslos überdurchschnittlich weiß und männlich sind. Und solange da nicht nachgeholfen wird mit Stipendien, mit Quoten, mit einer ernsthaften Auseinandersetzung, ist das alles nur Marketing. Und selbst diese ganzen Respektskampagnen von FIFA und so weiter, die sind eine Irreführung, solange sich diese Verbände nicht selbst hinterfragen, wie sie in so koloniale Strukturen verstrickt waren. Das gilt auch für Medien übrigens, ja. Das gilt auch für uns selbst, und da müssen wir uns alle selbst hinterfragen. Aber auch da, was bei Ultras sind, und seien sie noch so links und kreativ und progressiv, auch dort gibt es ja Ausschlussmechanismen, auch dort gibt es eine Skepsis gegenüber Medien, auch dort gibt es oftmals eine pauschale Ablehnung gegenüber der Polizei. Das sind auch so Phänomene, die nicht oftmals nicht so sich nicht so gut sind für eine Staatsbürgerschaft. Aber das so anzureißen, ist sicherlich mit dieser komplexen Thematik da nicht so gerecht.
Du hast mal gesagt, der Fußball, und das sei sein Vor- und sein Nachteil, wirft ein unglaubliches Schlaglicht auf gesellschaftliche und politische Themen, weil er eine einmalige Reichweite hat. Was können denn dann vielleicht andere gesellschaftliche Bereiche da vom Fußball lernen? Oder ist die Frage schon eine Überhöhung des Fußballs?
Nee, das ist gut. Ich würde, nein. Also das Gute ist ja, dass wir alle unsere Projektionen auf dieses Spiel legen können und alles interpretieren können und wir uns ja deswegen auch kennenlernen. Wir haben uns ja auch wegen des Fußballs kennengelernt, und das finde ich interessant. Es gibt dort die Leidenschaft, die Emotionen. Es gibt wunderbare Projekte wie Lernortstadion oder wie Antirassismus-Initiativen, die ja junge Menschen wegen ihrer Emotionen, wegen ihrer Leidenschaft für den Fußball, für politische Themen gewinnen. Man hat inzwischen gemerkt, das muss man auch klug wissenschaftlich moderieren. Es reicht eben nicht nur, da den Ball zu nutzen und daher zu schwätzen, sondern das kann eben auch Nachteile mit sich bringen. Aber auch da ist England, auch da ist Deutschland, sind die Länder, wo das inzwischen gut genutzt wird. Übrigens auch mit finanziellen Mitteln, mit Stiftungen, mit Stipendien. In Brasilien, wo ich wie gesagt gerade war, da ist man noch nicht so weit. Also da erkennt man eben noch nicht diese Möglichkeit, und es ist ja auch oftmals, und darüber, ich hätte mir das ein bisschen mehr gewünscht durch Corona, dass es ein bisschen weitergeht, dieser gönnerhafte Wohltätigkeitsgedanke, wir spenden, wir geben kostenlose Tickets für Geflüchtete, also es muss darüber hinausgehen, es muss eben, der Fußball sollte nicht nur Geld in die Hand nehmen, sondern auch Manpower einstellen, um die gesamten Strukturen des Fußballs zu hinterfragen, wie man Geld verdient, wo man in Trainingslager fährt, auf welche Partner man sich einlässt. Und das ist noch nicht so richtig der Fall, aber die Debatte ist zumindest losgetreten.
Wir haben vorhin schon gesagt, dass du in Machtspieler dich eben mit der Verbindung von sportlichen Großereignissen und Politik auseinandersetzt und davon, wie eben verschiedene Machthaber solche sportlichen Großereignisse und speziell den Fußball auch versuchen, für sich zu nutzen. Die erste Frage dazu vielleicht mal noch, wo siehst du denn Gemeinsamkeiten und wo gibt es aber vielleicht auch regional bedingt womöglich Unterschiede, wie solche Großereignisse genutzt werden?
Ja, immer wenn ich dann so bei Vorträgen ausführlich so auf Xi Jinping oder Mohammed bin Salman oder den Emir eingegangen bin, wie sie sich zum Beispiel nicht nur auf Ehrentribünen präsentieren, wie sie zum Beispiel über Fußballclubs auch Kanäle öffnen wollen nach Europa, wie sie über diesen informelleren Gesprächscharakter rund um den Fußball auch Wirtschaftsbeziehungen herstellen. Also das habe ich bei Vorträgen immer lang und breit skizziert. Sehr oft kam dann eine Nachfrage aus dem Publikum, aber das hat ja Angela Merkel bei uns auch gemacht, 2014 in der Kabine, oder Silvio Berlusconi in Italien mit dem AC Milan. Also es passiert auch in Demokratien. Dann sage ich immer, ja, aber wir können im Gegensatz zu Saudi-Arabien, China oder Katar, wir können uns darüber aufregen, wir können darüber streiten, wir können uns darüber lustig machen und das ist eben noch was anderes. Und deswegen, ja, es gibt ja teilweise Länder, wo Fußballfunktionäre Politiker sind, Generäle sind, entsandt werden aus staatlichen Apparaten. Alexander Lukaschenko war in Belarus jahrelang auch gleichzeitig der Präsident des Nationalen Olympischen Komitees. Also das ist sehr verfilzt und verbunden.
Und wie siehst du in diesem ganzen thematischen Komplex die Rolle der SpielerInnen? Wird von denen zu viel verlangt? Wird nicht genug verlangt? Was ist da deine Meinung?
Ich persönlich freue mich über jeden Menschen, der politisch aktiv ist und sich dazu äußert. Aber was ich auch gelernt habe über die Zeit, es ist für uns beide sicherlich einfacher, weil wir nicht ganz so viele Follower haben wie jetzt große Fußballstars, die es ja nie allen recht machen können, die ihre Anhänger, ihre Konsumenten, ihre TV-Abonnenten in ganz unterschiedlichen Kulturen, Ländern, politischen Systemen haben. Und ich habe auch da in Sao Paulo einen ehemaligen Torhüter kennengelernt, der als einer der ersten sich gegen Rassismus geäußert hatte, nachdem er wirklich sehr schlimm beschimpft wurde. Und daraufhin wurde der Verein, von dem die Fans ihn beschimpft haben, wurde gesperrt. Und statt diesen Torwart als Ikone des Antirassismus zu feiern, hat man ihn als Schuldigen hingestellt, der die Fans provoziert habe. Und dann, als dieser Torwart wieder zum Verein Grêmio Porto Alegre, als er dann wieder dort hingekommen ist, hat der Verein eine Kamera aufgestellt, um den Torwart das ganze Spiel lang zu beobachten, dass er ja nicht wieder die Fans provozieren würde. Also das ist ganz oft so, dass so auch immer beim Thema Rassismus die Opfer zu Schuldigen gemacht werden, auch in Brasilien. Das ist hoffentlich bei uns nicht mehr so denkbar. Aber bei dem Thema, vielleicht auch bei anderen Themen, halten sich Spieler dann eher zurück, weil sie ihre wirtschaftlichen Beziehungen nicht gefährden wollen. Und ich habe ja auch in Syrien, in der Türkei, in Ägypten auch einige Spieler beschrieben, für die politische Aussagen nicht nur mit dem Verlust von Sponsoren einhergehen würden, sondern eben auch mit Enteignung und Gefängnis, vielleicht sogar mit Tod.
Was ja jetzt natürlich also für Spieler von der deutschen Nationalmannschaft so ganz, ganz weit weg ist, solche Gefahren. Hat es dich denn eher gewundert oder erfreut oder hast du das auch eher als neutraler Beobachter wahrgenommen, dass dann aber durchaus Spielerinnen während der WM eben auf die Vorkommnisse in Katar reagiert haben?
Ja, also ich freue mich da. Na klar, also wenn sie dort differenziert sich äußern und auch diese Kapitänsarmbinde, die ja auch ein bisschen auf Druck der Öffentlichkeit entstanden ist. Und manchmal hat man das Gefühl bei prominenten Spielern, dass sie auf Druck der Öffentlichkeit, dass sie eine gewisse Erwartung bestätigen wollen. Und es muss ja eigentlich immer, meiner Ansicht, muss es nicht immer in der Öffentlichkeit stattfinden. Also wenn Spieler sich mal im Hintergrund zeigen würden oder in Schulen gehen würden oder der FC Bayern im Trainingslager in Katar vielleicht auch mal ohne Kameras ins Arbeitercamp gehen würden, das wäre ja sicherlich alles möglich. Aber noch einmal, wer die Verstrickung sieht und die Abhängigkeiten, die Verträge, die kennen wir leider alle gar nicht. Ja, so auch Größen wie Adidas, Nike, wie gesagt, die wollen in Israel genauso ihre Trikots verkaufen wie in Saudi-Arabien. Und man hat es an Mesut Özil ja ganz gut gesehen, das Beispiel, das nenne ich sehr gern, wie sehr wir uns dort aufgeregt haben über sein Foto mit Erdogan, aber später dann seine Unterstützung für die Uiguren in China oder für Hongkong oder auch das T-Shirt Free Palestine, das sind alles Themen, die sehr kontrovers diskutiert wurden und die nie einhellig gelobt werden. Und das bei Spielern, die zweistellige Millionen Follower-Anzahlen haben. Also ich muss ganz klar sagen, wenn ich Spieler wäre, dann würde ich mich wahrscheinlich auch politisch eher zurückhalten, weil ich die 10, 15 Jahre auf dem Zenit meines Schaffens dadurch nicht schmälern würde.
Wenn wir abschließend vielleicht mal schauen auf die beiden anstehenden großen Ereignisse im Fußball, dann wird zum einen diesen Sommer bereits die WM der Frauen in Australien und Neuseeland und dann die jetzt schon viel diskutierte Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Was erwartest du für Diskussionen, wenn es auf diese Turniere hinzugeht oder glaubst du, das wird eher ruhiger sein als zuletzt?
bei diesen Mega-Events gibt es immer Konjunkturen oder Aufreger. Es werden andere sein. Es sind zwei lupenreine Demokratien, wie man sagt, oder drei mit Neuseeland, die in allen Rankings ziemlich weit oben stehen. Aber auch dort wird es Themen gehen. Ja, ich habe jetzt auch in meinem Buch über Australien geschrieben, über die indigenen Menschen in Australien, die ja auch lange verfolgt und getötet und ausgegrenzt wurden. Und es gibt Talentscouts im Australian Rules Football, das ist eine dort sehr beliebte Sportart, also Talentscouts, die bewusst auf die Suche nach indigenestämmigen Spielern, Spielerinnen gehen, weil sie glauben, dass die per se schneller und kräftiger sind, weil sie ja über zehntausende Jahre Jäger und Sammler waren. Also das glauben Menschen tatsächlich. Und bei der EM in Deutschland wird es sicherlich auch viele, viele Themen geben, auch im Kontrast zu 2006. Also so leicht lassen wir es ja den Funktionären nicht mehr durchgehen, dass der Fußball alle Probleme der Gesellschaft löst und per se ein Integrationsmotor ist. Das ist er nämlich nicht. Und ja, da werden wir kritischer und differenzierter draufblicken. Und ja, trotzdem darf es natürlich ein Fußballfest werden.
Kritik und Differenzierung machen wir die Schleife am Ende nochmal zu deinem neuen Buch. Sag doch mal, wann dürfen die HörerInnen das erwarten?
Ich muss sagen, dass der genaue Zeitpunkt noch nicht feststeht. Also das liegt an unterschiedlichen Gründen, aber auf jeden Fall vor der Fußball-EM 24, auch einige Monate vor der Fußball-EM 24. Und noch stehen einige Reisen an. Also ich überlege noch, wie ich das Thema USA dort anbringe, also über diese Themen, die wir alle jetzt intensiv schon verfolgt haben. Vielleicht mit dem anti-asiatischen Rassismus, der sollte auch ein Thema spielen, spätestens seit der Corona-Pandemie. Und ja, demnächst geht's nach Indien, das wird auch spannend. Also es ist noch einiges zu tun. Auch das Schreiben, das erledigt sich auch nicht von selbst. Aber einige Monate vor der EM24, das kann man sagen, sollte es da sein.
Sehr schön. Das heißt, dann können die Hörenden sich die Zeit zwischen den beiden Turnieren mit deinem Buch überbrücken. Das wird dann sicherlich wieder eine spannende Lektüre. Ich weiß, ich bin schon sehr gespannt darauf und ich freue mich, dass du dir zwischen deinen Reisen die Zeit für mich genommen hast, lieber Ronny. Ganz herzlichen Dank, dass du da warst.
Mara, vielen Dank. Auch, dass du so viele Grautöne in deinem Programm zulässt. Das ist eine große Bereicherung. Vielen Dank.
Dankeschön und einen ganz großen Dank natürlich auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Ich freue mich wie immer über die sehr liebevolle Begleitung dieses Podcasts. Ihr könnt mir gerne schreiben an wortpiratin@marapfeiffer.de. Wen würdet ihr hier gerne mal hören? Welche Experte, welche Expertin, welche SportlerInnen fehlen euch? Und natürlich freue ich mich wie immer auch über positive Bewertungen auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Bleibt mir nur wie immer zu sagen, passt gut auf euch und aufeinander auf und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ciao!